Deutschlandfunk zur Diskussion.
Unter Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kessler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Erschütterung wird uns begleiten, hieß es gestern in einer Erklärung des Ständigen Rates der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Und die Erschütterung ist in der Tat groß. Nach diesem jüngsten Gutachten, das eine Rechtsanwaltskanzlei vergangene Woche veröffentlicht hat, die Anwälte Westphal, Spilker und Wastel dokumentierten allein im Erzbistum München und Freising in den Jahren 1945 bis 2019 497 Fälle sexualisierter Gewalt begangen von 67 Geistlichen. Die Dunkelzimmerziffer dürfte noch nach Einschätzung der Gutachter weit höher liegen. Die Erschütterung und die Empörung sind groß, nicht allein über diese Verbrechen, sondern auch über das Verhalten der katholischen Kirche, die, und da widerspricht im Grunde niemand mehr, über Jahre und Jahrzehnte vertuscht, verschwiegen und verharmlost hat. Der Ruf nach Konsequenzen und substanziellen Reformen wird immer lauter, und das ist unser Thema heute Abend. Sie wussten, was sie taten, die katholische Kirche und die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen, die sich für uns Zeit genommen haben heute Abend. Ich begrüße für die Deutsche Bischofskonferenz deren Generalsekretärin Beate Gillis in einem Studio in Bonn. Schönen guten Abend, Frau Gillis.
Guten Abend.
Aus Saarbrücken ist uns Matthias Katsch zugeschaltet. Er ist Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Hallo nach Saarbrücken.
Hallo, guten Abend.
Und hier im Funkhaus in Berlin sitzt Johannes Wilhelm Röhrig. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Willkommen auch Ihnen.
Guten Abend.
Und in Köln sitzt meine Kollegin Christiane Florin, die für den Deutschlandfunk seit vielen Jahren über alle Aspekte dieses Themas berichtet. Und vielleicht darf ich zu Beginn unserer Diskussion jeweils eine kurze Frage an jeden und jede von Ihnen richten, Frau Gillis. Die Erschütterung wird uns begleiten. Wir haben das Zitat gehört. Bischof Georg Betzing hat heute gesagt, wir haben den Ernst der Lage erkannt. Wie ernst ist denn die Lage für die katholische Kirche in Deutschland?
Ja, natürlich sehr ernst. Der Vertrauensverlust, der einhergeht mit der aktuellen Situation, ist dramatisch. Aber in der Situation ist es natürlich nicht nur wichtig, auf die Institution zu schauen und dahin zu blicken, sondern es ist wichtig, dass die Bischöfe und auch die Verantwortlichen in den Bistümern sich immer wieder berühren lassen, auch von diesen Ergebnissen. Mhm. Jetzt kann man sicherlich sagen, wie viel Ruck braucht es noch? Die Frage wurde ja auch gestellt. Und wir kommen sicherlich auch noch zu der Frage, was wir gelernt haben. Aber es ist gut, diese Ergebnisse zu hören und dass sie uns wirklich im Mark erschüttern und berühren.
Herr Katsch, was passiert in Ihnen, was passiert bei den vielen tausend Betroffenen der sexuellen Gewalt in der Kirche, wenn sie immer wieder mit neuen Vorfällen wie diesen konfrontiert werden?
Also einerseits freut es mich natürlich, dass es endlich gelungen ist, in München viele Dinge aufzudecken, die verschüttet oder vertuscht oder verheimlicht worden sind. Aber ganz persönlich, und ich glaube, das geht ganz vielen Betroffenen so, ist es jedes Mal auch wieder eine Kraftanstrengung, eine innere Zumutung, sich dem Thema so auszusetzen. Und das macht nicht unbedingt gute Laune. Und das ist auch etwas, wo ich hoffe, dass das mehr ins Bewusstsein kommt, dass es bei der Aufarbeitung zuallererst um die Betroffenen gehen sollte und um die Frage, wie man denen, die Opfer gewesen sind und das aber nicht mehr länger sein wollen, helfen kann. Die Frage kommt mir leider bei den Diskussionen, die dann nach solchen Gutachten regelmäßig losgehen, oft zu kurz.
Wir kommen darauf zurück. Herr Röhrig, Sie sind Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Sie haben auch heute wieder Konsequenzen gefordert in einem Zeitungsinterview, und zwar nicht nur in Richtung Kirche, sondern auch an die Adresse des Staates. Hat auch er zu wenig getan im Umgang mit den Tätern?
Strafrecht hätte wohl konsequenter angewendet werden müssen, wenn die Staatsanwaltschaft jeweils unterrichtet gewesen wäre. Ich möchte vielleicht an der Stelle sagen, es gibt für sexuellen Missbrauch kein Kirchenprivileg. Da gilt im Strafrecht auch weltliches Recht für die Kirche. Und ich bin sehr gespannt, wie die Staatsanwaltschaft in München jetzt mit den 42 Fällen, mit denen sie sich befasst, zu welchen Ergebnissen sie kommt. Mich hat bei dem Gutachten wirklich diese beschämende Kaltherzigkeit höchster Kleriker im Umgang mit sexuell missbrauchten Kindern fast geschockt, obwohl ich schon 10 Jahre im Amt ist. Dieser kaltherzige Pragmatismus, sexuellen Missbrauch wegzuverwalten, das ist schon sehr schockierend.
Christiane Florin, jetzt müssen Sie uns helfen, dieses jüngste Gutachten über die vielen Fälle sexualisierter Gewalt allein im Erzbistum München und Freising ein bisschen einzuschätzen. Allein die Zahlen sind erschreckend, schockierend. Aber was macht dieses Gutachten so wichtig im Kontext aller bisherigen Bemühungen, Licht in dieses dunkle Kapitel der katholischen Kirche zu bringen?
Also es ist richtig, dass vieles von dem, was im Münchner Gutachten steht, auch schon in anderen veröffentlichten Gutachten zu lesen war. Zum Beispiel, dass die Kinder nicht zählten, dass die Opfer nicht wahrgenommen wurden oder als Störfaktor, als Gefahr für die Kirche wahrgenommen wurden. Und dass auf der anderen Seite die Täter, die Kleriker geschützt wurden, sogar mit der fast Gesetzmäßigkeit, dass Serientäter besonders intensiv geschützt wurden. Da sprach ja Rechtsanwalt Wastel sogar von Komplizenschaft. Aber was in München anders ist, ist doch die Herangehensweise, denn die Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastel hat nicht nur Akten ausgewertet. Wir wissen, die Aktenbestände sind äußerst lückenhaft. Also die haben sich nicht mit den Akten zufrieden gegeben, sondern sie haben mit Zeitzeugen gesprochen und sie haben mit Betroffenen gesprochen. Und sie haben in dem einen Fall, der Fall X oder Fall des Priesters Peter H., wie Sie es genannt haben, sogar eigene Ermittlungen angestellt. Und das ist der Fall, der dadurch besondere Brisanz gewinnt, dass er Josef Ratzinger betrifft, den früheren Erzbischof von München und auch den früheren deutschen Papst. Und ich glaube auch, wenn sich manche jetzt drauf rausreden und sagen, naja, der war ja nur 5 Jahre Papst, ich glaube auch, dass diese Fallhöhe Papst und vor allem wie Josef Ratzinger in diesem Gutachten dann Stellung nimmt, mit welcher Kälte, mit welchem kleinen Karo, mit welchem Unterscheidungsfuror und ohne die Kinder nochmal in den Blick zu nehmen und deren Leid, das hat dann viele nochmal zusätzlich erschüttert.
Herr Katsch, ging Ihnen das auch so mit der Reaktion von Papst Benedikt dem 16. Er hat mit einem 80-seitigen Schreiben reagiert. Das ist bemerkenswert genug, aber hat er auch angemessen reagiert? Ist er den Opfern gerecht geworden? Finden die Kirchenoberen die richtigen Worte? Herr Röhrig hat gerade von Kaltherzigkeit gesprochen.
Also ich muss sagen, ich war wirklich erschüttert in der Pressekonferenz selbst über das, was die Anwälte vorgetragen haben, auch schon zitierend aus dem Stellungnahmen von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, weil es überhaupt kein Interesse zu geben schien, das wurde dann später bei der Lektüre dieser 80 Seiten auch überdeutlich, die Verantwortung, ja die Schuld für diese Verbrechen irgendwie zu akzeptieren oder anzunehmen oder zu thematisieren, das Schicksal der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es wirklich nur um Abwehr, Rechtfertigung, Erklärungsversuche ging. Das war schon dramatisch bis hin eben dazu, dass ein gewesener Papst praktisch öffentlich der Lüge überführt wird durch ein Beweisstück, was eine zentrale Rechtfertigung, er war ja gar nicht dabei, er war ja gar nicht befasst, widerlegt hat in dieser Präsentation. Das war schon erschütternd, selbst wenn man sich jetzt so intensiv mit diesen Themen befasst hat, wie ich das jetzt gezwungenermaßen, aber ein Stück weit auch aus Aktivismus heraus in den letzten 12 Jahren getan habe. Denn damit ist diese weltweite Missbrauchskrise, die ja über mehrere Jahrzehnte sich seit Mitte der 80er Jahre rund um den Globus entfaltet hat, Land für Land, Kontinent für Kontinent, endlich auch in der Zentrale angekommen, an der Spitze der katholischen Kirche.
Frau Gittes, wie wird dieses Schreiben des ehemaligen Papstes in der Bischofskonferenz diskutiert? Oder anders gefragt, haben Sie Verständnis für die Reaktion, für den Vorwurf der Kaltherzigkeit?
Also in der Frage jetzt ist ja noch gar nicht, dass auch die, es ist ja noch nicht die letzte Reaktion. Es ist ja auch noch eine weitere Reaktion auch vom Papst Emeritus angekündigt. Und das ist sicherlich auch nochmal abzuwarten, was er jetzt nach der Lektüre auch des Gesamtgutachtens nochmal sagt. Aber die Falle ist, glaube ich, groß, einfach in die Frage, wie ist wirklich diese Opferperspektive, wird sie wirklich eingenommen? Das ist sicherlich auch eine berechtigte Anfrage an dieser Stelle. Und da müssen, also gucken auch natürlich die Bischöfe sehr differenziert drauf.
Aber wie viel goldene Brücken muss man denn jetzt dem früheren Papst noch bauen? Also er hat vorgestern Stellung genommen und hat jetzt behauptet, Herr Katz sprach von einer Lüge. Er hat ja genau versucht, diesen Eindruck der Lüge wieder zurückzuweisen und hat gesagt, er habe nicht in böser Absicht eine falsche Auskunft gegeben. Also dass er an der Sitzung eben doch teilgenommen hat, nachdem er vorher gesagt habe, er habe daran nicht teilgenommen. Aber in dieser Stellungnahme steht doch zum Beispiel auch, dass ein Priester ja vor Kindern, vor einem Mädchen masturbiert hat. Und dann legt er also weitschweifig und ausgesprochen differenzierungsfreudig dar, dass ja die Masturbation vor einem Kind nach kirchenrechtlichem Stand kein sexueller Missbrauch war. Da fragt man sich doch als Mensch, der jetzt nicht Kirchenrecht oder Moraltheologie studiert hat, und heißt das denn jetzt, dass das in Ordnung war? Oder wäre nicht die Aufgabe gewesen, diesen Kleriker mal aus dem Verkehr zu ziehen, damit er nicht vor Kindern onaniert? Also naheliegendste Gedanken werden ja in weite Ferne geschoben. Und auch hier in diesem Schreiben von vorgestern baut er ja schon wieder eine solche Kulisse auf. Also wie viel Angebote, irgendwas Substanzielles mal zu den Kindern zu sagen, zu dem Leid, auch ja, was über die Familien oft gebracht wurde, wie viele Angebote bekommt er noch?
Wollen Sie gleich darauf antworten, Frau Willis?
Ich glaube, diese Einschätzung, dass es an der Stelle auch sicherlich viele Menschen irritiert hat, die heute in der katholischen Jugendarbeit auch tätig sind, ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Und das sind Argumentationen, die nicht in angemessener Weise die bisherige, auch den Stand einfach unserer heutigen Überlegungen zu Pädagogik, zum Umgang in der Frage zwischen Kindern und Erwachsenen einfach aufgreifen. Ich glaube, das hat alle auch nochmal irritiert, wie man eine solche Differenzierung, die in einer Zeit entstanden ist, wo es um andere Dinge ging in der Differenzierung, das ist nicht angemessen, keine Frage.
Aber wann war Onanie vor einem Kind okay? Ich wüsste keine Zeit, in der das ein Verhalten
Niemals.
War, das gesellschaftlich
Niemals.
Akzeptiert war.
Genau.
Und deshalb
Niemals.
Spielt ja dieses Zeitgeistargument, dürfte eigentlich keine Rolle spielen.
Mhm. Vielleicht kommen wir von einzelnen Äußerungen ein bisschen auf den größeren Kontext. Bischof Georg Betzing hat heute darauf hingewiesen, dass es systemische Zusammenhänge gibt, die der Grund für den Missbrauch sind. Herr Katsch, stimmen Sie ihm zu und können Sie das erläutern? Was sind diese systemischen Zusammenhänge?
Naja, diese systemischen Ursachen oder Risikofaktoren sind ja zum Beispiel 2018 bei dem großen Gutachten zu den Personalakten der deutschen Priester, der sogenannten MHG-Studie, dargelegt worden. Das sind die Felder der Sexualität, des Umgangs mit der Homosexualität, der Rolle der Frau, die Frage nach dem Umgang mit mit Macht und Machtverteilung in der Kirche und dann das Thema der Beichte. Andere internationale Untersuchungen, wie etwa die Royal Commission in Australien, hat ganz ähnliche Themen identifiziert. Das Problem ist doch, und das sieht man ja jetzt an diesen Beratungen, die sich am synodalen Weg entfaltet haben, alle wissen es, dass das die Themen sind, die angegangen werden müssten für eine wirksame, auch vorbeugende, präventive Veränderung von Strukturen. Aber sie können es nicht, weil sie letztlich auf Rom starren und wissen, dass die Zentrale nicht bereit ist, ihnen die Möglichkeit zu geben, das hier vor Ort zu verändern. Ich glaube, dass tatsächlich diese Kofaktoren so grundsätzlich sind, dass sie eben die Kirche in ihrer bisherigen überkommenen Struktur in Frage stellen. Und das Gleiche gilt für die Lehre, also dieses Beispiel, was wir jetzt gerade gehört haben zur Onanie vor Kindern, zum Exhibitionismus, zeigt ja nur, wie völlig aus der Zeit gefallen die Vorstellungen der katholischen Kirche zu Sexualität und sexueller Selbstbestimmung sind.
Sie haben den synodalen Weg angesprochen. Das ist der Versuch der katholischen Kirche, im Gespräch zwischen Klerus und Laien nach diesen systemischen Ursachen zu suchen. Frau Gillis, wie erfolgreich ist dieser Versuch?
Also erstmal glaube ich, das ist wirklich eine neue Situation in der Art und Weise, wie wir jetzt in der katholischen Kirche darüber sprechen und vor allen Dingen auch, wer miteinander im Gespräch ist. Nicht umsonst haben die Bischöfe 2018 eben nicht gesagt, wir müssen jetzt mal selber gucken, wie wir weitermachen, sondern sie sind auf die Laien, auf das Zentralkomitee Deutscher Katholiken zugegangen und sagen, wir wollen es gemeinsam machen und wir können es nur gemeinsam machen. Und auch eine Aktion jetzt, eine Outing-Aktion jetzt dieser Tage ist schon Frucht dessen aus meiner Perspektive, weil die Themen auf dem Tisch liegen, besprochen werden und natürlich genau diese Diskrepanz greifbar wird, aber auch eben ausgesprochen wird und die Reaktionen zeigen ja auch, dass es etwas ist, wo sich schon auch etwas bewegt hat.
Ist all das,
Entschuldigung, wenn ja, ich bitte. Da mal, da, wenn ich darf,
also bitte, Herr Röhrig.
Das ist wirklich, das ist der Matthias Katsch, der sich jetzt darüber ärgert, diese Themen, die Stellung der Frau, auch der Umgang mit queeren Menschen, die haben ja jetzt nichts mit dem sexuellen Kindesmissbrauch zu tun. Das sind Themen, die sich der katholischen Kirche als Themenstellung schon lange stellen oder der Umgang mit dem Zölibat. Ich möchte, dass Sie, und das vermisse ich immer wieder in diesen Diskussionen, zuallererst mal schauen, was können wir und was müssen wir jetzt tun für die Opfer, die zu Opfern geworden sind, wirklich auch durch unsere Schuld. Das, was an Ratzinger doch offenbar geworden ist, durch sein Verhalten 1980 sind anschließend 20 weitere Kinder durch diesen Priester missbraucht worden. Dieser Verantwortung muss man sich doch mal stellen. Und die naheliegende Frage, was tun wir jetzt für die Opfer, die stellt eben keiner.
Das kann ich so natürlich nicht direkt stehen lassen, weil jetzt eben war die Frage, die hatten Sie ja auch aufgemacht mit dem synodalen Weg, auch das, was inzwischen seit 2010, muss man ja auch schon sagen, auch im Bereich Prävention geschehen ist schon. Wir haben eine Präventionsordnung, die auch regelmäßig angepasst wird. Wir haben Ansprechpersonen in den Bistümern. Wir haben auch Betroffenenbeiräte, wo wir jetzt sagen, genau, es ist genau diese Perspektive, die wir auch brauchen, um diese Dinge anzugehen. Es gibt eine unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen seit letztem Jahr. Also da ist, glaube ich, auch etwas passiert. Das
ja, ist aber trotzdem richtig. Muss man ja fragen, weshalb dauerte es zum Beispiel 12 Jahre, um die Geschichte dieses geistlichen Peter H. aufzuarbeiten, der von Essen nach Freising wechselte, um dort sich weitere Opfer zu suchen. Können Sie, Herr Röhrig, von einem kollektiven Versagen sprechen? Oder ist Ihnen die Aufklärung ja auch im Kontext dieses synodalen Weges, über den wir gerade gesprochen haben, zu schleppend?
Naja, als Reaktion jetzt der Angesprochenen, wie beispielsweise dem emeritierten Papst, da wäre es natürlich schon wichtig gewesen, dass keine Verteidigungslinie aufgebaut wird, sondern dass ein Ausdruck von Nächstenliebe beispielsweise hier formuliert worden wäre. Und ich hätte mir zum Beispiel hätte mich darüber gefreut, wenn der Papst zum Beispiel gesagt hat, ja, wir haben Schuld auf uns geladen und wir wollen, so wie Herr Katsch das eben angesprochen hat, die Opfer entschädigen und wollen auch nicht nur Anerkennungszahlungen für erlittenes Leid zahlen, sondern wirklich für das Leid, was wir ihnen angetan haben, entschädigen. Das wäre wichtig. Und zum Thema der Aufarbeitung, natürlich wäre es wichtig, dass wir schon bei der Aufarbeitung im Bereich der katholischen Kirche, aber auch in anderen Bereichen von verjährtem sexuellem Missbrauch sehr viel weiter wären. Ich bin aber schon mal froh darüber, dass die katholische Kirche die Einsicht hat, und auch die evangelische übrigens, dass Kirche sich nicht alleine aufarbeiten kann. Kirche braucht bei der Aufarbeitung staatliche Unterstützung. Und ich hoffe im Moment, dass die neue Ampelregierung auch im Bereich der Aufarbeitung Fortschritt wagt und zum Beispiel die ja bereits gebildete unabhängige Aufarbeitungskommission auf der Bundesebene stark macht, sodass sie auch die Aufarbeitung im kirchlichen, aber auch im sportlichen Bereich, auch im familiären Bereich sehr viel besser unterstützen kann, als das ihr heute möglich ist.
Ich möchte noch was sagen zur Ausgangssituation des synodalen Weges. Das war ja die große MHG-Studie, also diese Missbrauchsstudie, die im September 2018 veröffentlicht worden ist. Man muss sich doch klar machen, ohne die Betroffenen, die allen Mut zusammengenommen haben und ihre Geschichten öffentlich gemacht haben und ohne Medien, wäre gar nichts öffentlich geworden nach 2010. 2010 war die Erzählung, es sind Einzelfälle und die sind lange her. 2018 war dann die Erzählung, ja gut, also wir haben jetzt hier die MHG-Studie, aber das hat mit den amtierenden Bischöfen nichts zu tun. Dann habe ich ja eine bekannte Frage gestellt, die gezeigt hat, es hat mit den amtierenden Bischöfen sehr wohl zu tun. Aber seit 2018 ist keiner der amtierenden Bischöfe nach vorne gegangen und hat konkret gesagt, was er gemacht hat. Ich habe noch von keinem Bischof gehört, ich habe die Vernichtung von Akten angeordnet. Ich habe noch von keinem Bischof so eine Aussage gehört wie, naja, mir waren die Kinder halt nicht so wichtig wie die Kleriker, so ist das halt in einem klerikalen System. Noch keine Ich-Aussage dieser Art habe ich gehört. Und der synodale Weg ist doch eigentlich so gelaufen, dass, wenn man mal in diesem etwas abgenudelten Bild bleibt, dass die Bischöfe nach der Präsentation der Studie 2018 im Straßengraben lagen, moralisch gesehen. Und dann kamen die Laien und haben sie aus diesem Straßengraben rausgezogen und beschließen sogar noch, dass die Bischöfe jetzt bei diesen Abstimmungen eine eigene Zweidrittelmehrheit bekommen, dass es also nicht reicht, wenn das Plenum mit zwei Drittel etwas beschließt, sondern dass die Bischöfe eine eigene Mehrheit bekommen. Also da hätte ich mir doch statt dieser komischen Kooperation mit denen, die Verantwortung übernehmen müssen und das bis heute nicht tun, hätte ich mir statt dieser komischen Kooperation zwischen Bischöfen und Laien eigentlich eine Konfrontation gewünscht. Auch im Sinne der Betroffenen, die doch einen Anspruch darauf haben, dass mal wirklich auf den Tisch gelegt wird, dass mal wirklich ausgesprochen wird, was gelaufen ist. Das wären Bischöfe aufrichtig gewesen, hätte man sich ja auch einen Teil der Gutachten sparen können.
Das bringt uns zu dieser zentralen Frage, die, glaube ich, alle beschäftigt. Ist die Kirche in der Lage, Aufklärung aus eigener Kraft zu betreiben? Selbst das Zentralkomitee der deutschen Katholiken glaubt da nicht mehr dran, Frau Gillis, dass die Kirche in der Lage ist, die Gewaltgeschichte alleine aufzuarbeiten.
Also die katholische Kirche hat das jetzt auch in der letzten Zeit ja gar nicht mehr behauptet, sondern gerade die Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Röhrig, ist ja ein ganz wesentliches Element, dass es da auch Instanzen gibt, die der katholischen Kirche geholfen haben, dann auch solche Studien anzustoßen. Und gerade natürlich auch die Beauftragung externer Gutachter, die Bistümer gehen da ja sehr unterschiedliche Wege, ob es jetzt Kanzleien sind, wie jetzt in München, oder auch Institute wissenschaftlicher Natur. Am Ende werden wir eine unfassbare Fülle haben, auch an Ergebnissen an der Stelle, die sehr einzigartig sein wird. Und es sind immer externe Perspektiven, die da hineinkommen. Und diese Konfrontation, ich will noch eine Sache zu sagen zu der Konfrontation, weil da gehen natürlich immer Sachen auch so, Sachen jetzt nebeneinander zentral, die Aufarbeitung und die Frage des synodalen Wegs. Weil ich glaube, es ist gut, dass der synodale Weg gemeinsam gegangen ist, weil da findet der Streit massiv statt. Wir werden das nächste Woche in Frankfurt erleben.
Herr Röhrig, Sie waren direkt angesprochen.
Was die Inhalte der synodalen Weges betrifft, da muss ich die staatliche Seite zurückhalten. Aber ich habe gemeinsam mit Betroffenen, auch mit Herrn Katsch und der Aufarbeitungskommission, erreicht, die Kirche, die katholische Kirche, in eine gemeinsame Erklärung zur Sicherstellung von unabhängiger Aufarbeitung auf der Ebene der Bistümer zu zwingen. Und da haben wir jetzt tatsächlich die Phase, dass unabhängige Aufarbeitungskommissionen gegründet werden und die Kirche hier keine Mehrheit Mehrheit in diesen unabhängigen Aufarbeitungskommissionen hat. Und diese Kommissionen werden unzensierte Berichte an den Bund schicken. Also wir werden die Verfehlungen der Einzelnen in der Vergangenheit werden jetzt von Betroffenen, von externen Expertinnen und Experten und von Kirchenvertretern aufgearbeitet. Damit haben wir erreicht, dass die Kirche nicht aus der Pflicht der Aufarbeitung genommen wird, wir aber staatlichen Druck hier ausüben können, der noch erweitert werden muss.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Sie wussten, was Sie tun, die katholische Kirche und die Aufarbeitung des Missbrauchs. Unsere Gäste sind Christiane Florin, Redakteurin des Deutschlandfunk, Beate Gillis, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Katsch, Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch und Johannes Wilhelm Röhrig, Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und hier knüpfe ich gleich an das an, was Herr Röhrig gerade eben gesagt hat, dass nämlich Institutionen geschaffen werden und dass der Staat sich mehr beteiligen muss. Herr Röhrig, hat der Staat sich zu wenig beteiligt an diesem Prozess und welche Rolle würden Sie ihm gerne zuweisen?
Also ich hätte mir in den letzten Jahren viel größere staatliche Unterstützung gewünscht. Ich erinnere mich an Gespräche mit dem Kanzleramt, mit dem Innenministerium. Ich hatte vorgeschlagen, dass auch ein Staatskirchenvertrag beispielsweise geschlossen wird. Da bin ich angeschaut worden, ich sage Ihnen mal ehrlich, wie ein Mondkalb, als hätte ich die Nerven verloren. Und dann habe ich mit all denen, mit denen ich zusammenarbeite, versucht, eine Basis zu schaffen, das Mögliche möglich zu machen. Und ich habe aber auch auf der Seite von Herrn Ackermann, also von Bischof Ackermann, gemerkt, dass damals die Deutsche Bischofskonferenz auch noch nicht mehr wollte. Und wir wollten zum Beispiel erreichen, ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel, eine Dachstruktur auf der Bundesebene einzurichten, die dann auch im Rahmen von Check and Balance die Arbeit der unabhängigen Aufarbeitungskommission auf der Bistumsebene kontrolliert, begleitet, unterstützt und zum Beispiel auch Berichte entgegennimmt. Das ist aber jetzt das historische Zeitfenster, dass wir das jetzt gemeinsam durchsetzen können.
Herr Katsch, aus der Perspektive auch des Betroffenen, ist denn Ihr Eindruck, dass die Ahndung von Missbrauch zu lange dem Kirchenrecht überlassen worden ist? Waren die Strafverfolgungsbehörden zu lax? War der Staat zu passiv?
Also ich glaube, klar, wir müssen anerkennen, dass das Verhältnis von Kirche und Staat in Deutschland sehr besonders ist. Und dass wir auch das untersuchen müssen, was da in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Es gab ja am Rande dieses denkwürdigen Gutachtens in München auch den Hinweis auf Äußerungen wie, das ist ja ein Richter gewesen, gut katholisch, da sind wir gut aus der Sache herausgekommen. Also dieser Verdacht, dass Staatsanwaltschaften und auch Gerichte in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Motiven heraus mit Kirche besonders schonend umgegangen sind. Ich glaube, der ist berechtigt und das betrifft auch die Politik. Ich glaube, die Politik hat sehr lange zugewartet und zugeschaut, wie sich da verschiedene Instanzen abmühen, die Kirche zum Jagen zu tragen. Und dass jetzt dieses Zeitfenster, Herr Röhrig hat es erwähnt, da ist, wo die Einsicht gewachsen ist auf allen Seiten, dass man damit nicht nur die Aufarbeitung verschleppt und erschwert, sondern letztlich auch den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verliert, wenn man an dieser Stelle im Zweifel bleibt, ob das wirklich umfassend ist und unabhängig ist. Ich hoffe, dass es gelingt, jetzt eine Struktur auch auf Bundesebene, wir haben immer so Wahrheitskommissionen als Bild benutzt, zu schaffen, die auch eine verbindliche Unterstützung von Seiten der Politik für diesen notwendigen Aufklärungsprozess ermöglicht. Aber nochmal bitte, vergessen wir nicht, es muss auch darum gehen, den Opfern, die ja 500 sind es fast in München, die jetzt identifiziert worden sind, den Betroffenen Hilfe und Unterstützung und Entschädigung verschafft. Das fällt leider bei den notwendigen Diskussionen viel zu schnell immer hinten runter.
Aber das ist ja genau das Déjà-vu-Erlebnis von 2010. Auch 2010 wurde mal kurzzeitig darüber diskutiert. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, damals Justizministerin, hat gesagt, es muss ein sehr viel schärferer Kurs gegenüber den Kirchen gefahren werden. Und die betroffenen Verbände haben auch damals schon Entschädigung gefordert. Und jetzt sind wir 12 Jahre weiter, in Anführungszeichen zeitlich, aber in der Sache kaum weiter. Es gibt nach wie vor keine Entschädigung, sondern es gibt nur eine Summe zur zur Anerkennung des Leids. Die wurde zwar erhöht, aber das Verfahren ist, so berichten mir viele Betroffene, sehr demütigend bis retraumatisierend. Und warum der Staat sich bei Straftaten so zurückhält, das hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass jetzt die Institution sozusagen um Hilfe bittet und dann mal sagt, ja, ja, jetzt machen wir das dann auch. Das geht doch eigentlich nicht. Wem wollen Sie das erklären? Denn die Kinder, die Betroffenen, die Opfer sind Staatsbürger und die Täter, die Kleriker sind auch Staatsbürger. Und das Kirchenrecht ersetzt natürlich nicht das staatliche Recht. Das Kirchenrecht ist ein Standesrecht. Ja, damit können Sie am Ende dann einen Priester laisieren. Das kann der Staat ja nicht. Aber das ist natürlich kein Ersatz für ein zum Beispiel Strafverfahren.
Ich darf vielleicht nochmal nachfragen, Herr Katsch, was müsste für die Betroffenen getan werden? Also es sind ja Summen im Gespräch bis zu 5.000 Euro. Was müsste auf der Entschädigungsseite konkret getan werden, um den Betroffenen zu helfen?
Also wir fordern seit 2010 einerseits Hilfen für die Betroffenen mit den Folgen von traumatischen Kindheitserfahrungen durch sexualisierte Gewalt, durch Kleriker fertig zu werden.
Das sind Therapien. Mhm.
Therapie ist das eine, aber auch Betroffene, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, die ihr Berufsleben nicht so entfalten konnten, die ihr privates Leben nicht so entwickeln konnten, wie man sich eigentlich hätte erwarten können. Da gibt es jenseits von medizinischen Therapien sehr viele Möglichkeiten, Menschen das Leben zu erleichtern. Und ja, dazu gehört auch Geld in Form von Entschädigungen. Wir haben 2019 ein Konzept entwickelt, auch in Reaktion auf den Schock der MHG-Studie, den Bischöfen vorgestellt. Und das ist beiseite geräumt worden. Das war denen zu teuer. Das waren sechsstellige Beträge, die da vorgeschlagen worden sind. Es ist auch ein Verfahren vorgeschlagen worden, wie die zuerkannt werden sollen. Das hat man alles nicht haben wollen, sondern es sich wieder einfach gemacht und ein selbstgestricktes, intransparentes und nach unserer Wahrnehmung willkürliches Verfahren etabliert, das Hoffnung geweckt hat mit Summen bis 50.000. Davon war jetzt die Rede. Und dann erhalten die Leute Briefe, da steht, sie haben schon 5.000 Euro bekommen, wir sagen ihnen jetzt 6.000 zu, sie erhalten noch 1.000 Euro. Das ist eine Verhöhnung von Betroffenen, die auf ein echtes Signal gesetzt hatten.
Da steht wieder der Vorwurf der Kaltherzigkeit.
Genau, nein, also das kann ich, also muss ich natürlich jetzt auch nochmal darauf reagieren dürfen. Das System ist ein unabhängiges System. Es gibt eine unabhängige Kommission und es gibt ganz klare Kriterien. Es ist überhaupt nichts intransparent. In der Frage, wie Anträge gestellt werden, das ist in der Tat eine wirkliche Herausforderung. Und das haben wir im letzten Jahr nochmal wirklich versucht, da hinzuschauen und sind da auch immer weiter noch dran. Wie kann diese Kommunikation gut funktionieren? Aber es braucht natürlich einen Antrag. Es braucht etwas, auf dessen Basis man dann entscheiden kann. Und es ist nicht nur die Tat entscheidend an der Stelle, sondern genau auch die Folgen für Personen werden mit berücksichtigt. Und die Höhe der Beträge, die orientiert sich an einem System von Entschädigungsleistungen. Das ist etwas, was wir aus dem staatlichen System in der Tat übernommen haben.
Ist das transparent, Herr Röhrig?
Das würde ich strikt bestreiten, dass das den Tatsachen entspricht.
Das ist, und es ist die Ansage, also der Auftrag ist, in diesen Kategorien, die erstmal im Kern zwischen 5.000 und 50.000 Euro sind, an die höheren Grenzen zu gehen. Das ist der Auftrag an die unabhängige Kommission aus Fachleuten. Da haben die Bischöfe überhaupt nichts mitzureden. Und es gibt deutlich höhere auch Beträge. Das ist das eine. Also, und es wird jetzt der erste Bericht kommen. Es sind 1500 Anträge letztes Jahr gestellt worden. Gut 600 sind inzwischen beschieden. Da wird jetzt die unabhängige Kommission auch den ersten Bericht. Dann wird man da noch mal ein bisschen auch noch weiter Transparenz auch herstellen können. Und das ist aber ja nur, diese Anerkennungsleistungen sind ja nur der eine Teil. Es gibt dann auch noch die Zusage von Therapie. Auch das sind noch mal vollkommen unabhängige Angebote da. Es gibt Ansprechpersonen in den Bistum, es gibt auch unabhängige Anlaufstellen, weil es natürlich auch immer die Frage ist, wie kommen Menschen in diese, einfach auch in diese Aufarbeitung hinein? Und da braucht es natürlich Hilfen und da ist natürlich das auch nochmal ein ganz wesentlicher Begleiter.
Wichtig ist, dass diese Verfahren wirklich 100% Betroffenen sensibel sind und alles dafür getan wird, dass Betroffene nicht erneut retraumatisiert werden. Und wichtig ist, dass bei der Höhe der Anerkennungsleistung, die ich lieber Entschädigung nennen würde, dass da kein Deckel oben drauf ist. Es gibt für Menschen in der weiteren Lebenszeit schwerste Folgen, Erwerbslosigkeit und Ähnliches. Und das muss auch berücksichtigt werden. Und die Ergebnisse, die die Arbeitsgruppe, in der Herr Katsche auch mitgearbeitet hat, hervorgebracht hat, die kommen der Realität vielleicht näher als das, was dann später vom Ständigen Rat der Bischofskonferenz beschlossen wurde.
Frau Kielis, es läuft ja in dieser Debatte auch alles darauf hinaus, dass der Staat mehr eingreifen soll, mehr eingreifen kann in Belange, die die Kirche für sich exklusiv reklamierte. Ist man heute offen dafür im Zeichen eines neuen Bewusstseins, wie Sie es genannt haben?
Also ganz sicherlich ist es an der Stelle, wenn es da ein System gibt im Staat, dann sind wir natürlich dabei. Aber dann auch nicht nur die katholische Kirche, sondern dann auch alle Bereiche. Also Herr Röhrig hat ja eben schon einige Bereiche angesprochen.
Stimme ich Ihnen zu.
Der Sport ist ein wichtiger Bereich, Schule, alle anderen Formen natürlich, da gibt es viele Felder. Und das, glaube ich, wäre dann die Bedingung. Uns fehlt die gesetzliche Grundlage. Das ist anders als in anderen Ländern. Die muss geschaffen werden. Und dann würde sich die katholische Kirche dem natürlich nicht entziehen.
Aber ist die Kirche in der Position, Bedingungen stellen zu können? Also ich blicke mal rüber nach...
Das ist wie 2010. Das
ja, ich blicke mal rüber nach Frankreich. Da wurde ja vor einigen Monaten eine, so wie mir es scheint, relativ, jedenfalls von der Kirche, unabhängige Studie veröffentlicht. Die hat anders gearbeitet. Da wurden dann sehr viel mehr Betroffene gefragt. Da gab es vollständigen Aktenzugang. Es kam dann eine Zahl heraus von über 200.000 Missbrauchsbetroffenen oder sogar von über 300.000. Ne? Ja, das war auf der Basis von Schätzungen. Das ist natürlich immer angreifbar. Aber trotzdem, also warum kann jetzt hier in Deutschland die katholische Kirche die Bedingungen stellen und kann sagen, ja okay, so eine Art Wahrheitskommission, aber nur, wenn der Sport dabei ist, wenn die staatlichen Institutionen dabei sind. Was sind diese Bekundungen von Reue und Demut und so weiter?
Wichtig ist, dass Politik sich klar artikuliert. Und mein Appell an die Ampelkoalition ist, die sich ja selbst Fortschrittskoalition nennt, dass sie auch im Bereich der Prävention, der Intervention und auch der Aufarbeitung, und zwar bezogen auf alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass sie da sich entscheidet, Fortschritt zu wagen. Und die Bundesregierung muss jetzt den Diskurs, die Diskussion führen, wie sie zielführend die unabhängige Aufarbeitung in allen zivilgesellschaftlichen Bereichen, Institutionen und auch im familiären Bereich sicherstellen will. Und bezogen auf die Kirchen, um Verbindlichkeit herzustellen, muss man vielleicht auch über einen Staatskirchenvertrag hier nachdenken.
Und das heißt eine Neujustierung, Neujustierung von Staat und Kirche.
Und ich möchte noch sagen, die Kirche stellt ja überhaupt keine Bedingungen, denn die Kirche geht ja schon diese Wege. Alle Bistümer haben mit Herrn Röhrig eine Vereinbarung getroffen. Es läuft in jedem Bistum ein Aufarbeitungsprojekt.
Das war ein erster Schritt. Wir brauchen jetzt einen zweiten Schritt. Und der zweite Schritt heißt, wir müssen der unabhängigen Aufarbeitungskommission auf Bundesebene die Struktur einer Dachstruktur geben. Sie muss Untersuchungsrechte bekommen. Sie muss das Recht auf Vorladung bekommen. Sogar Sanktionsrechte müssen erörtert werden und Interventionsrechte. Und das ist der nächste dringend notwendige Schritt, um Aufarbeitung, betroffenensensible Aufarbeitung sicherzustellen und um auch den Kirchen Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugeben.
Konkrete Forderungen an die Adresse aller Beteiligten. Am Ende steht die Frage, die Zahl der Kirchenaustritte steigt. Auf dem Spiel steht die Glaubwürdigkeit, die Reputation, die moralische Autorität der Kirche. Wie kann man das Vertrauen zurückgewinnen? Frau Florin, wie würden Sie den Forderungskatalog umschreiben?
Ja, ich finde schon, der Ansatz ist ja falsch. Es geht doch nicht darum, der Kirche wieder Glaubwürdigkeit zu geben oder moralische Autorität. Die ist weg und die ist aus guten Gründen weg. Und ich kann nach wie vor nicht erkennen, dass es dieses Umdenken, diese Erschütterung, diesen Wechsel der Perspektive substanziell gegeben hätte. Ich habe diese Bekundungen jetzt schon seit 10, 12 Jahren gehört und in der Sache zum Beispiel an den Machtverhältnissen, aber auch ganz konkret in Fragen der Entschädigung, hat sich ja nichts bis wenig geändert. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass die Institution nicht untergehen wird, denn die wird auch diese Krise vielleicht kleiner, ja, was die Mitgliederzahl anbetrifft, aber die wird auch diese Krise überstehen, ohne sich in der Sache, in den Machtverhältnissen, in der Hierarchie geändert zu haben.
Und es passiert ja auch eine Menge von unten. Wir haben jetzt in diesen Tagen erst gesehen, dass 125 queere Seelsorger und Kirchenmitarbeiter sich geoutet haben. Und man fragt sich, welche Kraft entfaltet diese Bewegung, Initiative Out in Church, noch? Wie stehen Sie dazu, Frau Gillis?
Ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, es ist ein Zeichen dessen, dass auch die Kultur des Miteinanders sich schon verändert, auf dem Weg ist der Veränderung, dass die Themen angegangen werden. Und ich gebe Frau Florin ganz recht, es braucht nicht den Blick auf die Institution, sondern es uns als Institution geht es ja darum, diese befreiende Kraft auch der Botschaft das einfach zum Leben zu bringen. Und es geht nicht um den Schutz der Institution, sondern es geht ums Evangelium. Und das kann uns auch heute noch eine gute und frohmachende Botschaft sein. Und wir werden neue Wege finden müssen, auch das zum Leben zu bringen.
Aber wie stark sind die Kräfte, die wirklich für umfassende Reformen plädieren innerhalb der Kirche, die tatsächlich das Zölibat zur Disposition stellen, die bereit sind, über die Rolle der Frau in der Kirche zu diskutieren, über Homosexualität, die gesamte Sexualmoral?
Die Themen liegen alle auf dem Tisch und wir werden nächste Woche in Frankfurt beobachten, dass darüber gestritten wird, aber dass es auch einen Schritt vorangeht.
Also ich wünsche der katholischen Kirche an der Stelle und auch den Synodalen in Frankfurt ganz viel Erfolg auf diesem Weg. Mögen diese Reformen alle in Gang kommen. Ich glaube, das wird sehr, sehr lange dauern, dieser Transformationsprozess, vor dem Sie da stehen. Und möchte einfach nochmal darauf hinweisen, die Betroffenen haben diese Zeit nicht. Wir können nicht warten, bis sie mit ihren Reformdiskussionen intern ans Ende gekommen sind. Deswegen mein dringender Appell, bitte machen Sie jetzt klar, dass es Ihnen ernst ist, die Opfer ins Zentrum zu stellen. Betroffene Initiativen wie der Eckige Tisch arbeiten bis heute ehrenamtlich. Seit 12 Jahren machen wir eigentlich Sie auf Ihre Fehler darauf aufmerksam und geben Ihnen Gelegenheit, daraus zu lernen. Betroffene warten immer noch auf wir haben das Opfergenesungswerk gedacht, eine großzügige Geste der Unterstützung, der Hilfe für Menschen, gerade auch in Notlagen, in schwierigen Lebenslagen. Wir sollten über Entschädigung wirklich gleichberechtigt miteinander reden. Alles, was Sie vorhin dargestellt haben, dazu haben wir andere Vorstellungen und andere Sichtweisen. Nur wir kommen ja nicht dazu, die mit Ihnen auszutauschen, weil Sie einfach Ihr Verfahren festlegen und die Betroffenen müssen das akzeptieren.
Ganz konkret, das muss sich ändern. Frau Gillis, und in aller Kürze, ich gucke mit ein bisschen Sorge auf die Uhr. Was erwarten Sie sich von der Vollversammlung des Synodalen Weges Anfang Februar? Sie haben 30 Sekunden Zeit.
Ja, also es geht um, ganz entscheidend ist das Thema Macht. Das ist der zentrale Text, der dort beraten wird. Da sind viele Fragen mit verbunden, die genau in diese Frage hineinzielen. Wie wird Macht kontrolliert und wie wird auch Macht verteilt? Und ich glaube, da gibt es auch viele Schritte, die wir in Deutschland gehen können.
Frau Florin, Herr Kratsch hat uns geschildert, was den Opfern zu wünschen ist. Was ist denn der Kirche zu wünschen?
Also ich wünsche, dass es eine Kirche gibt, die weniger Opfer produziert, und ich wünsche den Christinnen und Christen, die noch an die Botschaft glauben, dass sie die Botschaft nicht immer vor der Institution retten müssen.
Herr Röhrig, braucht die Kirche nicht nur mehr Kontrolle, sondern auch mehr Unterstützung?
Sie braucht Unterstützung bei der Aufarbeitung, weil der Staat muss daran interessiert sein, dass die Kirche wieder Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnt, weil die Kirche ist ein riesengroßer Player im Sozialbereich, im Bereich von Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege. Und da müssen wir unbedingt zu Verbesserungen kommen.
Das war die Sendung zur Diskussion, denn Sie wussten, was Sie tun, die katholische Kirche und die Aufarbeitung des Missbrauchs. Es diskutierten Christiane Florin, Redakteurin beim Deutschlandfunk, Beate Gillis, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Katsch, der Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, und Johannes Wilhelm Röhrig, der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für diese kontroverse Diskussion, die wir noch lange fortsetzen könnten. Am Mikrofon verabschiedet sich Thilo Kößler. Ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Abend. Thank you.